Ja, Tag auch und herzlich willkommen zum Nur der HSV-Podcast, Folge 514, aufgenommen kurz nach dem Schlusspfiff des fünften Spieltags. Unser Hamburger Sportverein empfing am Samstag um 13 Uhr die FC Heidenheim oder den FC Heidenheim und gewann dieses Spiel mit 3:2 und darüber wollen wir jetzt sprechen. Mein Name ist Hobbs, dein Name ist Sascha.
Ja, moin Hobbs, wunderbar. Das hast du sehr, sehr routiniert aufgesagt. Sehr schön. Du solltest das immer machen. Ja. Sehr schön. Mensch, ja, also war das so ein gutes Spiel oder nicht? Was möchtest du? Wollen wir mit den guten Szenen anfangen oder mit den bösen?
Ja, ist nicht einfach, ne, bei diesem Spiel. Ich fand die erste Halbzeit grottenlangweilig. Also, was für ein bescheuertes, langweiliges Fußballspiel von beiden Mannschaften.
Also ich finde, Heidenheim hat das gar nicht schlecht gemacht. Also,
aber nur, weil sie Heidenheim heißen.
Ja.
Also
ja,
ein neutraler Zuschauer, der das sieht, der weder für Heidenheim ist, noch für den Hamburger Sportverein, der hat doch abgeschaltet nach 20 Minuten.
Wollte ich gerade sagen. Ne?
Oder? Genau. Das war doch echt totenlangweilig. Damit will ich ja unserer Mannschaft nicht unbedingt einen Vorwurf machen, weil wir haben eine junge Mannschaft, da sprechen wir gleich nochmal im Detail drüber und so. Und natürlich spielen wir jetzt nicht 90 Minuten den Gegner an die Wand und so. Ist völlig okay. Also solche Halbzeit wie die erste Halbzeit akzeptiere ich auch als HSV-Fan. Aber dennoch darf ich ja wohl sagen, dass das ein total langweiliger Kick war.
Also, ja, absolut. Und du hast ja auch vollkommen recht. Also die ersten 45 Minuten habe ich auch gedacht, wie du sagst, wenn ich ein neutraler Fan wäre, würde ich sagen, warum tue ich mir das an? Ne? Als HSV-Fan weiß ich das natürlich, aber ich habe gedacht, also die 45 Minuten hättest du auch irgendwie besser investieren können. Da war nicht wahnsinnig viel los. Ne? Nee.
Eine geile Szene, die ich jetzt nicht erzählen möchte, weil da kommen wir ja vielleicht nachher zu.
Ja.
Bei der Szene des Spiels, aber ansonsten war da echt wenig. Und dann hoffe ich immer als Fußballfan, dass dann am Ende des Spiels der Fernsehreporter sagt, wer hätte das gedacht? Das sind ja zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten gewesen. Und meistens, also ich hoffe das dann immer nach einer schlechten ersten Halbzeit, aber meistens wird mein Wunsch ja nicht in Erfüllung gehen. Aber dieses Mal schon, 5 Tore in der zweiten Halbzeit, das war mal geil.
Ja, das war echt nicht schlecht. Da sind wir belohnt worden, also oder alle sind belohnt worden für die, die sich das wirklich nach der Halbzeitpause noch antun wollten, ne?
Ja. Absolut, super. Oh, also wirklich super. Der HSV gleich zweimal gewechselt. Vielleicht sollten wir auf die Startaufstellung nochmal gehen. Denn da waren wir alle überrascht, oder ich war zumindest überrascht, dass auf der einen Seite Lasogga nicht in der Startelf stand und auf der anderen Seite unser Neuzugang Wang in der Startaufstellung stand.
Genau, Wang war so ein bisschen die Überraschung. Der hätte wohl auch erst auf der Bank gesessen, aber Ito hat sich ja krank abgemeldet und deswegen kam er da unverhofft, glaube ich, zum Starteinsatz. Ja, macht aber nichts. Ich glaube, das hat er ganz gut erledigt, ne?
Ja, ich hätte ihm einen anderen Einstand gewünscht, sage ich mal. Mhm. Man hat schon in der einen oder anderen Szene gesehen, was für ein geiler Kicker das ist. Mhm. Aber es ist klar. Ich meine, ich glaube, der hat immer noch Jetlag. Wann kam der aus Asien? Am Mittwoch oder so?
Ja, spät auf jeden Fall. Das weiß ich nicht.
Und hat da 2-3 Trainingseinheiten mitgemacht. Und also ja, dafür war seine Leistung natürlich überdurchschnittlich gut, wenn man das alles bedenkt. Ich hätte mich gefreut, wenn er nicht in der Startaufstellung gestanden hätte. Weil ich finde, es ist auch so ein komisches Zeichen immer an das Team. Jetzt sagst du natürlich, ja, Ito hat sich krank abgemeldet. Aber wer wäre jetzt der Ersatz für Ito gewesen?
Ja, das wäre dann wohl Ferrati gewesen. Und da zeigt sich eben auch schon die Schwachstelle. Da haben wir jetzt auf Linksaußen nach dem Ausfall Samperius, haben wir gar nicht so wahnsinnig viele Spieler, die spielen können. Also die Spielerdecke ist nicht so dick. Und insofern fand ich schon in Ordnung, dass er gespielt hat. Aber du hast halt gesehen, die Absprachen sind noch nicht da, die Bindung fehlt womöglich. Und dann der von dir angesprochene Jetlag. Also die Belastungen waren da jetzt einfach im ersten Spiel zu groß. Aber der Mann hat eine individuelle Klasse. Ich glaube einfach, dass er im Grunde zu gut für die zweite Bundesliga in Deutschland ist. Und ich glaube, wir haben Spaß mit dem Spieler.
Was für eine linke Seite dann, ne? Wenn der ist der eigentlich für links? Ja, der ist für Samperio eigentlich gekommen, ne?
Ja.
Also gut, der ist ja flexibel einsetzbar. Den kannst du auch rechts hinstellen, den kannst du auch in den Sturm stellen. Aber Douglas Santos hinten links, er vorne links, das ist schon geil eigentlich.
Ja, das ist schon wahnsinnige Qualität. Ja. Und überhaupt, du hast es ja eben schon gefragt, soll der überhaupt links spielen? Das ist ja das Schöne bei unserer Mannschaft, auch heute, wie hat sich das gezeigt, wir haben wahnsinnig viele Spieler auf dem Feld, die auf mehreren Positionen spielen können. Und das macht es eben für den Trainer sehr, sehr schön flexibel. Er kann ohne Spieler wechseln zu müssen einfach doch umstellen, Personal tauschen und das macht es für ihn sehr, sehr flexibel und für den Gegner eben unberechenbar oder schwerer auszurechnen.
Stimmt. Und Lasogga, wie gesagt, nicht dabei.
Da war ich sehr erstaunt, ja. Also klar, so ein Spieler, der so einen Lauf hat, dass man den auf die Bank setzt, da gehört schon, na, soll ich sagen, einiges an Mut dazu, ne? Oder vielleicht auch nur Fachwissen, ich weiß es nicht.
Du, ja, das ist das Gemeine beim Fußball. Ich glaube, den Satz habe ich noch nie gesagt, aber hinterher ist man immer schlauer, ne? Ja. Und hinterher kann man jetzt sagen, alles richtig gemacht.
Ja.
Ne?
Ja.
Ja.
Also, naja, aber der Spielverlauf, wie gesagt, 64. Minute kassieren wir das 0-1 und da wird Kritik natürlich laut erstmal. Wieso spielt Lasogga nicht von Beginn an, zumal es ja auch nicht besonders gut lief. Wir sprachen ja drüber, die erste Halbzeit war ja nur wirklich grottig. Mhm. Und da kann man dann schon diese Entscheidung hinterfragen, dass das Spiel dann hinten raus dann so läuft, wie es läuft, ist natürlich super.
Und vor allen Dingen das 1-0 für Heidenheim war ja nicht unverdient. Also ich erinnere nur an die Szene ein paar Minuten zuvor, wo Sakai gerettet hat. Da hätte es ja auch eigentlich schon 1-0 für die stehen müssen. Ne?
Ja.
Also da haben sie wirklich gedrückt. Dann fand ich, hat der HSV auch gewackelt. Also es gab auch Chancen zum 0-2 aus unserer Sicht.
Ja.
Aber ja, dann so ein Gewaltkraftakt, ne, von Pierre-Michel Lasogga, der, glaube ich, sein erstes Tor mit der Brust erzielt. Oder ja. Mit dem Bauch.
Genau, Bauch, Brust, ich weiß es auch nicht genau. Ist ja aber auch völlig egal. Ne? Hauptsache, das Ding geht rein.
Das stimmt.
Und wie gesagt, was habe ich noch gesagt in meiner letzten Aufnahme? Wie viele Tore macht er? Irgendwie also zweistellig wird er schaffen. Und ich gestehe zu meiner Schande, ich weiß gar nicht, wo er jetzt steht. Hat er jetzt 6? Hat er 7? Keine Ahnung. Müsste ich in der Schnelle mal nachgucken. Und,
also nicht, dass du Angst hast, dass er dreistellig wird.
Na, wenn das passiert. Nee, Wetten gebe ich jetzt nicht ab, aber ach ja, schön wäre es nicht, aber
ja, das mit, aber ich
nein. Also, ja. Nein, das ist Quatsch, aber das war schon wieder, also die zweite Liga scheint ganz offensichtlich seine zu sein und das hat er jetzt nur auch wieder unter Beweis gestellt, auch wenn er wieder mal spielerisch nicht geglänzt hat, aber
das war zumindest nach den nächsten 4 Spielen, nach den ersten 4 Spielen. Genau. 3 Tore in 9 Minuten. Das zeigt natürlich, dass der HSV da unglaublich Druck entwickelt hat in der Zeit. Zeigt aber auch, dass dann doch Hoffenheim, ach, schon wieder sage ich Hoffenheim, das gibt's doch gar nicht.
Ja,
aber
ja.
Ich muss jetzt ganz schnell zu meiner Ehrenrettung gestehen.
Ja.
Nebenbei läuft die Konferenz und es spielt gerade Düsseldorf gegen Hoffenheim.
Hoffenheim ist dann wieder nächstes Jahr für uns, ne?
Ja, hoffentlich. Das wär natürlich schön. Ja, also warum ist Heidenheim so eingebrochen? Das wollte ich eigentlich fragen. Ist es der Grund, dass sie dann doch so ein bisschen Respekt bekommen haben vor dem HSV, vor der Kulisse, die dann natürlich sehr laut war? Oder liegt es daran, dass sie, ja, wie Sandhausen eigentlich auch schon und Bielefeld auch schon so nach 60, 70 Minuten dann auch irgendwie eingebrochen sind? Das Wort eingebrochen ist mir vielleicht fast ein bisschen zu hoch, aber das, wenn du körperlich so an deine Grenzen kommst, das hat ja auch was mit der Konzentration zu tun. Das beeinflusst die Konzentration, will ich damit sagen.
Ja.
Und dann sind die Räume nicht mehr ganz so eng, dann werden die Gegenspieler nicht mehr ganz so eng gedeckt und dann kommst du natürlich auch zu Chancen.
Ja, das schon. Wir hatten in vergangenen Ausgaben ja auch schon mal erörtert, dass viele Spiele wohl so laufen werden, dass der HSV relativ spät die Tore erzielen wird. Und ja, interessanterweise ist es wieder mal so gewesen. Ne? Ich weiß nicht, das ist so ein Mix aus konditioneller Stärke, dann aber auch mentaler Stärke und individueller Klasse. Also der Kader, da sind wir uns ja alle einig, gehört zu den Besten der zweiten Liga. Und das merkst du dann eben, je länger so ein Spiel andauert. Insofern glaube ich weiterhin daran, dass wir auch im weiteren Verlauf der Saison viele Spiele haben werden, die vom HSV eher spät entschieden werden. Ob nun in eine positive oder negative Richtung, je nach Tagesform dann. Aber ich glaube, in der Tendenz ist es schon so, dass der HSV immer noch mal so eine zweite oder dritte Luft bekommt und am Ende dann stärker wird, ob das dann in Tore umgemünzt wird. Ja, bisher klappt es ganz gut, aber daran glaube ich fest.
Ach schön, wenn du daran glaubst, dann glaube ich natürlich daran auch. wollen wir jetzt noch auf die Tore eingehen? Ich würde sagen eher, ich sage jetzt mal Mut zum Risiko, ich würde sagen eher nein, weil ich könnte mir vorstellen, wir haben relativ viele Szenen des Spiels schon wieder direkt nach Abpfiff bekommen, dass wir dann darauf eingehen. Aber vielleicht sollten wir im Allgemeinen nochmal darüber sprechen. Es fiel das 3:1. Mhm. Ich habe gedacht, ach schön, jetzt kann man entspannt zu Ende gucken und dann kassieren wir noch mal so ein Ding.
Ja, da habe ich auch noch so ein bisschen gezittert. Das ist dann wieder der sozusagen alte HSV gewesen, der das Spiel dann noch mal unnötig spannend macht. Hm. Aber vielleicht ist unser großes Glück wirklich, dass wir dieses Jahr in der zweiten Liga spielen, dass der Gegner das dann auch nicht immer ummünzen kann. Diese Nervosität oder dieses Larifari, was dann aufkommt, dass er das dann umsetzen kann in Gegentor. Eins wurde geschafft, aber es hat dann eben nicht gereicht. Ne?
Hm. Ja. Aber wir sind hinten echt noch zu anfällig, oder?
Ja.
Also
ja, auf jeden Fall.
Also
ja,
ich kann mir vorstellen, dass wir da einige Punkte noch liegen lassen.
Ja, wir dürfen nicht davon ausgehen, dass wir jedes Spiel gewinnen. Das ist ganz klar. Ich glaube ich auch fest daran. Also lass mal wieder einen noch stärkeren Gegner, als es Heidenheim heute war, auftreten oder gegen den HSV spielen, dann wird es schon schwer. Und dann verteidigt er eben auch mal, oder dann hält dessen Keeper eben auch mal einen unhaltbaren und dann spielen wir nur unentschieden oder verlieren gar. Das liegt ja alles durchaus im Bereich des Möglichen. Der HSV ist ja nicht die Überfliegertruppe der zweiten Liga.
Aber ich finde, es ist schon ein bisschen verwunderlich, weil der Trainer Titz gesagt hat vor der Saison, so von wegen, möchten Sie lieber Tore verhindern oder Tore schießen? Und da hat er gesagt, das klingt jetzt vielleicht komisch, aber auch wenn die Zuschauer lieber ein 6:5 sehen als ein 1:0, aber er möchte lieber 1:0 spielen, ne? Und er möchte lieber hinten sicher stehen. Und dafür muss ich sagen, fand ich wieder, waren wir hinten relativ leicht anfällig. Und ich finde es natürlich auch schade, dass wir jetzt immer noch kein Innenverteidiger-Duo haben. Jetzt hat der Bates wieder mal rausgelassen und Lacroix gebracht, der mir nicht wirklich gut gefiel, muss ich sagen.
Mir auch nicht.
Ist natürlich auch schwierig, weil wir haben ganz viele junge Spieler in der Innenverteidigung und dass die nicht fehlerlos sein werden, dass jeder auch so seine Fehler hat, das kann ich auch, also das sei denen auch zugestanden, aber schöner wäre natürlich, wenn wir da jetzt mal ein bisschen Ruhe bekommen und außer es verletzt sich jemand, wenn wir dann, sage ich mal, hinten, wenn die Viererkette jetzt mal zusammen wäre, das würde ich begrüßen.
Eine eingespielte Abwehr ist immer schon die halbe Miete. Und jetzt ist es ja, hatten wir eigentlich gedacht, dass Rick van Drongelen der Abwehrchef ist, in Anführungsstrichen, weil er eben einen der beiden Innenverteidigerpositionen hat. Chef finde ich, wenn überhaupt, dann ist es Santos, aber der spielt halt zu weit links. Aber van Drongelen war heute mit Abstand der Schwächere der Verteidiger, würde ich sagen. Ne? Also Lacroix war eben auch nicht gut, aber van Drongelen wahnsinnig viele Abspielfehler, finde ich.
Unglaublich viele Abspielfehler.
Ja, und dann auch zu Recht in der Halbzeit ausgewechselt worden. Von daher hat man gehofft, dass das der neue Fels in der Brandung ist, aber er hat eben ab und zu dann eben auch mal so Ausreißer nach unten. Das ist natürlich dem Umstand geschuldet, dass Jung und Papadopoulos beide schwer verletzt sind und diese Innenverteidigung auf die Schnelle gefunden werden musste. Und dann hieß
und Bates vor allen Dingen mit zwei ganz jung. Also egal, ob du jetzt Lacroix nimmst oder Bates nimmst oder van Drongelen nimmst, sind alle jung. Wäre natürlich viel besser, wenn du einen so einen Jungen hättest und einen, sag ich mal, schon gestandenen Bundesligaspieler. Ne? Das wäre natürlich schon besser.
Ich glaube, so hatte man das wirklich mit Jung und irgendeinem anderen auch vor.
Genau.
Van Drongelen. Aber ist halt nicht so. Wir müssen mit leben und ich habe keine Ahnung. Gab es nicht jetzt schon Meldungen irgendwie, dass Jung schon wieder so ein bisschen... ich will nicht sagen auf dem Platz trabt, das wäre viel, viel zu früh, aber dass es vielleicht doch nicht so lange dauert, wie zunächst angenommen. Wir werden es sehen. Vielleicht macht er ja noch ein paar Spiele in dieser Saison und dann kann er uns von seiner Qualität, kann er sie zeigen, halt, kann er sie auf den Platz bringen. Aber so lange müssen wir, glaube ich, damit leben, dass unsere Abwehr wirklich ein bisschen wackeliger ist. Und dann müssen die Jungs vorne mehr.
Ja, also wir müssen ganz klar mit so einer jungen Innenverteidigung durch die Saison gehen. Ne? Aber noch einmal, ich finde, du musst jedem jungen Spieler auch mal ein schlechtes Spiel erlauben.
Ja, klar.
Das wird so sein. Und ich glaube, es wäre schöner und besser, wenn wir bald mal jetzt, wenn diese Viererkette stehen würde. Ich denke, links Santos, rechts Sakai, das ist mehr oder weniger gesetzt. Ja, und jetzt brauchen wir noch die zwei in der Innenverteidigung. Und da wäre es halt echt schön, wenn wir da eine gewisse Konstanz jetzt mal hinbekommen. Egal, wer es nachher ist. Aber,
ja. Aber das haben wir ja immer gesagt, ne? Die jungen Leute müssen spielen und die machen zwangsläufig Fehler. Und in der Abwehr fallen diese Fehler nun mal deutlicher auf als meinetwegen im Sturm, wo du den Ball vertändelt hast und dann ist die Chance eben vorbei. In der Abwehr bedeutet das meist große Gefahr. Klar, ne? Darüber spricht man dann natürlich mehr als, wie gesagt, über so einen Abspielfehler in der Offensive. Aber die Jungs machen das schon, die lernen mit jedem Spiel und mit jedem Spielzug und irgendwann werden die auch gefestigt. Ich hoffe nur nicht, dass man im Winter dann irgendwie nochmal nachkauft, weil man dann meint, die bringt es nicht. Also da jetzt schon wieder irgend so einen Wintereinkauf, den vor die Nase zu setzen, würde ich falsch
machen. Was? Nein! Nein, natürlich nicht. Gut, aber wir haben das Ding gewonnen und damit, ich gucke mal ganz schnell auf die Tabelle, sind wir Stand jetzt. Es gibt ja auch noch Sonntagsspiele und Montagsspiel und unser Nachholspiel am Dienstag, aber wir sind jetzt Vierter mit 9 Punkten und würden wir gegen Dynamo Dresden gewinnen, dann hätten wir 12 Punkte. Und damit wären wir Stand jetzt Tabellenführer, außer der 1. FC Köln gewinnt jetzt noch, dann hätten die 13.
Genau. Aber Köln spielt morgen, ne? Ja, gegen Paderborn.
Aber dann wären wir Erster oder Zweiter und das wäre natürlich mal ganz geil. Ja. Wie unsere Einschätzung ist, ob wir gegen Dresden eine Chance haben oder nicht, das sagen wir zum Schluss dieses Podcastes. Jetzt würde ich sagen, gehen wir zur Szene des Spiels.
Ja, oder? Sehr gern. Ja, auf jeden Fall.
Und es ist unglaublich, jetzt nochmal ein Riesenlob an euch da draußen, weil wir haben kaum aufgerufen dafür und ich habe sie jetzt nicht gezählt, aber ich schätze mal an die 20, 25, 30 Szenen des Spiels sind es schon und das finde ich sehr geil. Also das muss ich mal sagen, finde ich sehr geil.
Mhm. Ja, also wahnsinnige Resonanz, freut mich auch jedes Mal. Ne? Das ist immer so ein Zwischenspiel. Die einen sagen immer, oh Mensch, macht diese Szene, spielt sich so wahnsinnig lange, aber auf der anderen Seite machen eben auch so wahnsinnig viele mit und das freut mich sehr und ich finde, dann sollten wir das auch genauso annehmen.
Ja, und wir sind ja immer noch, das habe ich ja schon letzte Folge gesagt, wir sind ja immer noch auch dabei, uns zu finden in dieser Struktur und deswegen, ihr habt es ja jetzt gerade gemerkt, ne? Ich meine, wir haben einen Spieler auf dem Platz, der hat 3 Tore geschossen, über den haben wir noch gar nicht gesprochen und das hat ja auch einen Grund, ja, weil wir dann denken, wir wollen nicht auf jeden eurer Szenen des Spiels Beiträge oder Tweets eingehen, aber auf die eine oder andere Szene wollen wir dann doch schon mal eingehen und wollen die einfach zur Diskussionsgrundlage nutzen. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir an.
Du darfst heute anfangen.
Genau. Bei mir ist Christian der Erste, richtig? Ne?
Ja, genau. Dann mach mal bitte.
Alles klar, Christian hat uns über Twitter geschrieben, übrigens, wer beim nächsten Mal mitmachen möchte, ne, am Dienstagabend, nur der HSV-Pod, das ist unser Twitter-Account. Ne? Da informieren wir euch dann immer. Also, Christian hat geschrieben, Szene des Spiels ist die Aufstellung, nur 2 Spieler aus dem eigenen Nachwuchs. Stattdessen bekommen die Ausleihen und 9 Spieler Stammplatzgarantie. Der Trainer kennt HSV Plus wohl auch noch nicht. Was macht man nächste Saison? Die Aufstellung prägen nicht von Weitsicht. Hashtag Trainerfrage.
Also, meint der das ernst? Also.
Ja, anscheinend schon.
Okay,
anscheinend schon.
Also, erstmal hier, Hobst, das ist doch überhaupt keine Szene. Oder es ist eine Aufstellung, eine Szene, na gut, können wir gelten lassen vielleicht auch. Ne? Ja, doch, kann man gelten lassen.
Aber auf der anderen Seite, du hast recht, hätte ich gar nicht vorlesen dürfen. Ne?
Ja, ich dachte nämlich, du meinst den nächsten Christian, dass der die Nummer 1
ist. Du hast recht.
Aber nun lass uns kurz drüber sprechen, also ob das, wenn wir ihn schon vorgelesen haben, ob das wirklich jetzt die Trainerfrage dann auch gestellt werden muss, wie der Hashtag hier vorgibt. Ich glaube nicht. Mensch, 2 Spieler nur aus dem eigenen Nachwuchs. Also man muss sich mal vor Augen halten, wie das all die Jahre davor war, nämlich deutlich schlimmer. Nein. Und Ausleihen sind auch gerade der Weg, den der HSV leider gehen muss, so bitter es ist. Wir haben kein Geld. Der HSV, ich habe auch kein Geld, aber der HSV hat auch kein Geld.
Ich habe auch kein Geld.
Muss genau diesen Weg gehen, günstige, aber gute Spieler ranzuholen. Man muss mal zu Eintracht Frankfurt gucken, die machen das seit 2 Jahren mit sehr, sehr großem Erfolg. Das ist nicht alles, das ist so eine Übergangsphase, aber Ausleihen holen kann am Ende auch zielführend sein. Ne? Gut. So, jetzt habe ich meinen Senf dazugegeben.
Hast du sehr gut gemacht. So, du bist
jetzt
dran mit dem anderen Christian.
Christian 1887. schreibt, bisher die Szene des Spiels, 51. Minute, Sakai rettet in letzter Sekunde. Ja, das finde ich immer bemerkenswert, dass er schon während des Spiels hier die Szene des Spiels
abgibt. Aber diese Szene war auch so geil, dass ich mir auch sicher war, das wird auch meine Szene des Spiels. Wurde sie am Ende nicht. Also ich habe noch eine andere im Kopf, aber ich kann ihn da schon verstehen, weil das war auch lebensnotwendig da für das Spiel. Ne?
Absolut richtig.
So. Ja. So, HSV-Fan live sagt, Sakais Tackling und der Jubel danach in der 51. Minute nach der Pause ist schon jetzt die Szene des Spiels gegen Heidenheim.
Siehst du der Nächste. So, genau. So, Matthias Röhrs schreibt, die Vorarbeit von Arp für Lasogga zum 2:1 und dem folgenden Zusammenschreien der Bremer Neustadt. Ja, muss man wissen, Matze wohnt in Bremen. Ist aber HSV-Fan, genau wie Christian. Verrückte Kombination gibt's aber. Und ist natürlich klar, dass er die Neustadt dann zusammenschreit.
Marv sagt, Szene des Spiels, die 46. Minute. Einwechslung von Pierre-Michel Lasogga. Warum? Das muss ich ja wohl nicht mehr begründen.
Ja, hat er recht. Ja, und jetzt DSM Tabu schreibt, die Rettungsaktion von Sakai in der 52. inklusive seines Jubels. Seine erste gute Szene im Jahr 2018. Uiuiui.
Gemeint. Der war aber jetzt gemeint. Stimmt. Das finde ich auch nicht gut.
Genau, und jetzt musst du aufpassen.
Warum?
Weil, wenn du den nächsten vorliest. Ne?
Miguel Fidalgo.
Genau, das Ergebnis stimmt nicht ganz in seinem Tweet.
Quatsch, der hat alles richtig geschrieben. Ja, Miguel Fidalgo schreibt, für mich die Szene des Spiels, der Gruppenjubel nach dem 3:1 von Pierre-Michel Lasogga. Was für eine Erleichterung der ganzen Mannschaft und Geschlossenheit.
Ah, siehst du, guck mal, ich habe mich verlesen. Stimmt, hat alles richtig geschrieben. So, hervorragend. Der Jubel der Fans beim 2:0. Und 3:0 durch Lasogga. Wahnsinn. Okay, 2 Szenen lasse ich gelten.
Susi, für mich ist die Szene des Spiels eindeutig die Rettungstat von Sakai in der 51. Minute. That's my boy. Gruß an alle die Kritiker in den letzten Monaten.
Ja, und Susi ist wirklich der größte Sakai-Fan, den ich kenne. Also, viele Grüße an Susi. So, Spike DIH, 69. Minute, Dovidans Pass ist zu ungenau, Mangala fälscht den Ball genau in den Lauf von Andrich ab, der völlig frei vor Pollersbeck auftaucht, die Kugel aber über den Kasten hielt, Vorentscheidung verpasst,
das war so bitter,
Da kriegt er den Ball an den Rücken, und mit dem Rücken legt er ihn vor für Andrich, habe ich mir auch notiert.
Aber wie kannst du den nicht ins Tor schießen, das ist so unglaublich, oder?
Und da habe ich wirklich gedacht, das ist zweite Liga, da geht es um Ding daneben. Ja. In der ersten Liga wirst du keinen finden, der den daneben semmelt, zweite Liga schon.
Ja, da hast du recht, Sascha, bist du das?
Nee.
Sascha schreibt, Szene des Spiels, die Freude von Fiete Arp nach seiner Vorlage zum 2:1. Da sieht man ganz genau, warum er noch beim HSV spielt.
Oh, siehst du mal, ja, stimmt. So, Christian, ich muss es leider vorlesen, weil Christian ist Freund des Hauses und darf sowas. Ich korrigiere meine Szene des Spiels. Oh. Nicht mehr jetzt die 51. von Sakai, komm, sondern die Vorarbeit von Fiete Arp zum 2:1 in der 81. Minute. Daher ist auch für mich Arp mein Spieler des Spiels. So.
Ach, guck mal, das, wählen wir das jetzt auch schon, Spiele des Spiels.
Nee, machen wir eigentlich nicht. Aber wir lesen die ganzen Tweets ja vor, oder die kompletten Tweets. So.
Michael Schindelbeck schreibt, meine Szene des Spiels war das 2:3. Die schlechte Abstimmung der Abwehrspieler. Lacroix hätte den Torschützen enger decken müssen. Chapeau Lasogga.
Ja, also ein bisschen Kritik. Ich habe tatsächlich beim 2:3 Lacroix gar nicht so als den Schuldigen ausgemacht, aber da hat er vielleicht einen anderen Blickwinkel gehabt als ich. Hätte er vielleicht nochmal 1-2 Meter hingehen können, das stimmt wohl schon. Ne? Gut, aber hat ja gelangt letztendlich.
Was war denn das? War das dieser...
Da kam der Pass von der rechten Seite und dann wird der Pass quasi zwischen Douglas und Lacroix, aber da ist der Glatzel halt dazwischen. Also es war ein sehr guter Pass, muss man schon sagen. Ja. Glatzel macht ihn halt rein. Und ich glaube, dass Lacroix, selbst wenn er schnell genug gewesen wäre, oder selbst wenn er 3 Meter schneller gewesen wäre, immer noch nicht rangekommen wäre. Also, weiß nicht. Kann natürlich schlechtes Stellungsspiel gewesen sein. Kann ich in der Sekunde nichts Gegenteiliges sagen. Ja.
Okay.
Na gut. Herr Eberhard, meine Szene des Spiels, die Vorarbeit von Fiete Arp zum 2:1 durch Lasogga.
Pia schreibt uns, 83. Aber nicht nur wegen des guten Kopfballs von Lasogga, sondern auch wegen der Hereingabe und der Ballbehaltung von Jan Fiete Arp. Beide haben es super gemacht und ich hoffe, beide öfter zusammen auf dem Platz zu sehen.
Ja, warum nicht? Jan von Nehmann schreibt, meine Szene des Spiels ist das 1:1. Wenn nichts geht, dann muss die Murmel halt mal reinlasoggert werden. Wille, Hand, Schulter, Bauch, Gegner, Ball, am Ende liegen alle im Tor.
So geil, ne? Ich weiß gar nicht, wie viele Kameras man benötigt, um zu sehen, wie ist der Ball jetzt wirklich ins Tor gekommen.
Das stimmt.
Also das konnte man überhaupt gar nicht erkennen.
Ich habe auch erst gedacht, oh, da war bestimmt eine Hand dabei, war es aber gar nicht, ne? Also der Ball ging, glaube ich, an den Pfosten und dann zurück auf seinen Waschbrettbauch und von da ins Tor.
Justin Birger, Szene des Spiels, als ich das Ergebnis gesehen habe und beim Jubeln nach Trainerkurs mir direkt einen Krampf zugezogen habe.
Hä? Was? Also er hat wohl einen Kurs gegeben, er ist der Trainer. Und,
warte mal, ganz kurz, ich muss es nochmal vorlesen. Szene des Spiels, als ich das Ergebnis gesehen habe und beim Jubeln nach Trainerkurs mir direkt einen Krampf zugezogen habe. Ist man mit 26 alt?
Natürlich ist man das,
ja, Birger. Klar.
Ja, also Birger wohnt im schönen Dänemark, ist glaube ich auch Däne, ja. Und macht übrigens in unserem Forum sehr häufig mit, nur der hshv-podcast.de.
Ach, das echt? Gibt es da ein Forum? Das ist ja toll.
Ja, nie gehört. Ne?
Nee, nie gehört.
Genau. Und Birger trainiert selbst eine Fußballmannschaft. Ich glaube, dass er irgendwie ein Training geleitet hat und dann er nach Hause kam, das Ergebnis gesehen hat, dann hat er sich gefreut und dabei hat er sich einen Krampf zugezogen. So war es gemeint.
Aber so eine richtige Szene war das jetzt auch nicht, ne?
Naja, aber du hast es vorgelesen.
Das stimmt.
So, Nils Husmann schreibt, Szene des Spiels war für mich auch das Tor, klar, aber besonders die Freude von Arp. Nur so kommt er aus dem Loch, auch wenn ihm anschließend noch einiges misslang. Ja. Also das stimmt, hast gesehen. Achso, Entschuldigung.
Ja, na klar, habe ich das gesehen.
Ja, der Jubel war wirklich schön.
Seitenspringer, Szene des Spiels, Sakais geniale Abwehr gegen einschussbereiten Heidenheimer und seinen anschließenden Jubel darüber. Nur so kann es klappen bei diesen vielen Abspielfehlern.
Ja, das stimmt. Also, deutlich in der Kritik, Sakai, aber hier hat er mal eine richtig coole Szene da abgeliefert. Ne? Ja, und jetzt kommt Philipp Börnsen. Wir haben uns ja im Vorwege abgesprochen, das darf man, glaube ich, sagen. Ja.
Ne? Nur bei diesem Tweet übrigens, weil den habe ich durch Zufall gelesen. Ich habe die anderen nämlich gar nicht gelesen. Und da habe ich gleich zu dir vor der Podcastaufnahme habe ich gesagt, auch wenn Fiete hier keine Szene beschreibt, den müssen wir jetzt vorlesen.
Genau. Und ich habe die Ehre. Großartig.
Ah.
Szene des Spiels. Ich habe seit etlichen Jahren meinen ersten Sieg live im Stadion erleben dürfen. Seit Jahren nur Niederlagen, wenn ich im Stadion war. Der Fluch ist gebrochen. Also Gratulation, Fiete. Ich freue mich wirklich sehr.
Ja, wir freuen uns alle für dich, weil das kann ja nur Gutes bedeuten für den HSV.
Das stimmt.
Ne? Geh öfter ins Stadion, ab jetzt immer.
Sehr schön.
So. Christian Fabik, meine Szene des Spiels, 78. Minute, weil unser Trainer mit der Ab-Einwechslung wieder alles richtig gemacht hat. Und was sind die Leute im ICE gehüpft, als ich 3 Minuten später jubelte?
Okay, da ist die WLAN-Abdeckung dann ein bisschen schwach vielleicht oder so. Wir wissen es nicht. Sehr gut. Bastian Döring, Szene des Spiels direkt vor dem 2:1. Fiete Arp vernascht an der Außenlinie seinen Gegenspieler und legt Pierre-Michel Lasogga auf. Stark.
Dr. Vollkorn, 52. Minute. Dovedon, heißt der so?
Ja, oder Dovedan. Klingt eigentlich wie ein Vorstellungswindel, aber
der
ja.
war gut, der war gut.
Der war sehr gut,
der
ja,
war
toller
sehr
Spieler.
Gut. Der wäre auch was für ein HSV, glaube ich. Dovedan läuft frei auf Pollersbeck zu. Sakai sprintet hinterher und grätscht den Ball im letzten Moment fair ab. Klärt so zur Ecke. Das war der Startschuss in eine aufregende zweite Halbzeit und offenbart die gelebte Mentalität des HSV. Jetzt erst recht.
Sehr schön, gut. Arne AK schreibt, die Szene des Spiels ist der Moment, wo Lasogga das erste Mal den Rasen betritt. Man of the Match. Ja, Kultfigur, ne?
Tor 1887, Szene des Spiels, für mich das dritte Tor durch Pierre-Michel Lasogga. Damit ein glasklarer Hattrick und 4 Pflichtspiele hintereinander gewonnen. Wann hatten wir das eigentlich zum letzten Mal? Kritiker mögen einwenden, es ist ja nur die zweite Liga. Ist mir aber ehrlich gesagt sowas von egal. Schön ist es.
Ja, hat er vollkommen recht. So,
ja, genau. Wobei haben wir 4 Pflichtspiele hintereinander gewonnen?
Ja. Ich habe jetzt Pokalspiel und
das Pokalspiel.
Ne?
Achso, das Pokalspiel stimmt. Das war nach dem zweiten Spieltag, ne?
Nagel mich nicht fest. Es war zumindest nach der Niederlage gegen Kiel. So.
Achso.
Und insofern haben wir danach ja alles gewonnen. Insofern passt das. Ne?
Ach, herrlich.
Ja. So, Frank Schmiechen, 80. Minute, die feine Vorarbeit von Arp und das Tor von Lasogga. Auf dieses Duo sollte Titz setzen.
Auch der HSV hat das gar nicht geschafft, in einen Tweet zu schreiben. Ne? Sehe ich jetzt gerade. Sehe ich jetzt gerade. Na gut, ich lese es mal vor. Eigentlich war meine Szene des Spiels die Rettungsaktion von Sakai zu Beginn der zweiten Halbzeit und seine anschließend mitreißende Gestik Richtung Publikum. Als ich dann aber nach dem Spiel mit meiner Freundin das Stadion verließ und wir uns gerade auf das Fahrrad gesetzt hatten, wurde ein... Was?
Wurde ein... Nein, nein, da fehlt noch einer. Wurde sie... Soll ich mal weiter vorlesen?
Ja.
Wurde sie... aus einer betrunkenen Gruppe heraus als japanische Fresse bepöbelt. Ah, ja, ja, völlig ohne Anlass. Als ich anhielt und nach einer Entschuldigung verlangte, wurde ich direkt aggressiv angegangen. Verpiss dich, sonst gibt's Schläge. Ei. Leute drumherum griffen kaum ein. So. Uns rieten sie doch bitte weiterzufahren. Wir hätten schließlich gewonnen und man kenne doch solche Idioten. Um eine Schlägerei zu verhindern, sind wir tatsächlich weitergefahren. Das war meine Szene des Spiels. Der HSV und seine Fans gewinnen dank starker Leistung von Spielern aus Brasilien, Japan, Deutschland, Korea und so weiter. Aber weder Verein noch Fans zeigen nach Chemnitz Flagge, so wie andere Vereine. Stattdessen dürfen sich pöbelnde Rassisten im Stadion sicher fühlen und meine koreanische Freundin ab heute unsicher. Danke. Danke, HSV. So. Eieiei. Wirklich, das darf natürlich niemals passieren.
Was für eine Scheiße.
Ja. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, das ist furchtbar. Ja, und das ist eben genau das Tragische. Ne? Da freust du dich über ein Spiel, notierst freudig deine Szenen des Spiels, also unabhängig von unserem Podcast jetzt.
Ja, ja.
Aber es muss doch bitte gewährleistet sein, ins Stadion zu fahren, seinem HSV zuzujubeln, auch meinetwegen nach Niederlagen immer noch zum HSV zu stehen und dann vernünftig und sicher aus dem Stadion zu kommen. Ne? Ja. Und wenn dann so eine Scheiße passiert, dann vergeht einem aber sämtliche Lust. Ne?
Richtig. Umso besser, dass er uns noch geschrieben hat. Das finde ich natürlich super. Mhm. Ja gut, wir haben die letzte Podcast-Folge dazu genutzt, uns diesbezüglich mal zu positionieren. Ich denke, das sollten wir jetzt auch nicht jedes Mal machen, weil das hier ist ein Fußball-Podcast und kein Politik-Podcast. Aber die Zeiten werden dunkler und es ist immer wichtig, dass man sich dann ab und zu auch immer wieder positioniert und sagt, das geht so gar nicht.
Genau.
Was für Vollpfosten. Und vielen Dank, dass du uns geschrieben hast.
Genau. Und trotzdem auch besonnen reagiert auch der HSV. Das ist ja auch in Ordnung, weil man stellt sich mal vor, es wäre anders gelaufen und man hätte sich ja wirklich provozieren lassen. Dann hätte er uns womöglich gar nicht schreiben können. Das wäre noch viel schlimmer gewesen.
Richtig.
Ja. Gut. So,
Sven S. Machst du, ja, Sven S. Meine Szene des Spiels ist die Rettungstat von Sakai im eigenen Strafraum. Gut getimte Grätsche und geil, wie er sich danach selbst pusht. Top-Stimmung im Stadion in Halbzeit 2. Nur der HSV.
Wichtig, in Halbzeit 2. Die erste Halbzeit war nicht so gut. So, HSV Louis schreibt, 80. Minute, Arp flankt zu Pierre-Michel Lasogga und der köpft den Ball zum 2:1 ins Tor. Arp war überragend in dieser Situation und sorgte dafür, dass der HSV dem Sieg entgegenspielen konnte. Klasse. Fiete muss nun öfter und länger ran. Siehe hoffentlich die nächsten Szenen. Okay.
Saure Hefe hat uns geschrieben, die Finte von Fiete vor dem 2:1 und die überlegte Flanke zu Lasogga. Wunderschön, meine Szene des Spiels.
Kurz und knapp, richtig. Thomas Giesel schreibt, meine Szene des Spiels war der Ausgleich durch Pierre-Michel Lasogga zum 1:1. Endlich wurde es spannend und Auftakt zum Hattrick. Stimmt, haben wir noch gar nicht gesagt. Ein Hattrick hat er erzielt, ne?
Ja, das wurde aber schon ein, zwei Mal geschrieben. Und der eine hat ja auch geschrieben, das stimmt ja auch, ein glasklarer Hattrick. 3 Tore hintereinander, ohne dass jemand ein weiteres Tor geschossen hat. Und das alles in einer Halbzeit. Das ist also besser geht's denn ja gar nicht. Ne?
Weißt du noch, kleines HSV-Quiz zwischendurch, wann ist das, welcher der erste Spieler war, der so ein
lupenreinen
Hattrick
geschossen Uwe Seeler, hat für uns. 1962.
Aha, in der Bundesliga. So, weißt du nicht. Ich sag's dir schnell. Es war Olic. Olic gegen Stuttgart, 4:1 gewonnen.
Ach, echt?
Olic macht einen Hattrick. Ja, und das war, oh Gott, 2007, 2008 irgendwie um den Dreh rum.
Das musst du doch wissen.
Ja, das ist dann 2000.
Okay, sehr gut. Jakob, 1887, sagt, Szene des Spiels, als Santos in Angreifermanier das Tor zum 1:1 selber einleitet und die Traumflanke an den Innenpfosten. So gut und wichtig für uns.
Ja, das war wirklich gut. Und man darf aber auch nicht den Pass vergessen von Moritz zu Santos. Der war nämlich auch sehr fein. Ne? Also die ganze Szene war im Grunde sehr, sehr schön. Ja. So, und jetzt kommt am Ende noch Gestörtebecker und sagt, trotz des fantastischen Hattricks von Pierre-Michel Lasogga ist meine Szene des Spiels die Vorlage von Fiete Arzt zum 2:1. Ganz viel Auge, das L steht für Legende. Das L bei Fiete Arp, oder wie meint er das? Nein, Lasogga.
Sehr schön.
Ja, sehr gut. Prima.
So, also ich denke, die Community hat schon ganz klar uns gezeigt, welches die Szene des Spiels sein sollte, nämlich dann die Vorarbeit von Jan Fiete Arp zum 2:1. Das wurde mit Abstand am häufigsten genannt. Wäre es auch deine Szene des Spiels gewesen oder hast du noch eine andere?
Ich habe eine andere. Ich habe zwischendurch geschwankt wie Krishan, der nämlich erst die 51. Minute und damit die Rettungstat von Sakai zur Szene des Spiels gemacht hat. Ich habe auch geschwankt, aber ich bin letztlich dabei geblieben, weil es waren in dieser Zeit so viele schöne und gute und wichtige Szenen dabei seitens des HSV, dass ich mir gedacht habe, komm, das war die erste und du kannst jetzt nicht jede Nachfolge nochmal Paroli laufen lassen, sagt Horst Rubisch. Ja. Nein, also meine Szene des Spiels bleibt die Rettungstat von Sakai tatsächlich.
Okay. Ich hätte gerne, weil sie hier gar nicht genannt worden ist, will ich sie noch einmal erwähnen. Sehr gut. Ich hätte gerne eine Szene aus der ersten Halbzeit genannt, weil es gab eine richtig geile Szene in der 32. Minute, als Douglas Santos in der Vorwärtsbewegung seinen Gegner getunnelt hat und dann bis an die Außenlinie gelaufen ist. Das fand ich saustark. Aber zum Glück hatte die zweite Halbzeit ja mehr gute Szenen. Und ich bin wie die meisten Hörer auch der Meinung, diese Vorarbeit von Fiete Arp, wie er den Spieler austänzelt, wie er sich dann nicht fallen lässt. Er hätte nämlich auch versuchen können, einen Elfmeter rauszuholen, sondern wie er auf dem Bein bleibt und dann die Flanke in den Strafraum schlägt, direkt auf Pierre-Michel Lasogga. Das war für mich auch die Szene des Spiels. Und übrigens, es hat auch irgendjemand geschrieben, für mich war auch nicht Pierre-Michel Lasogga Man of the Match, sondern für mich war ebenfalls Fiete Arp Man of the
Wollte
Match.
Wollte ich dich noch darauf ansprechen.
Weil er auch, das wurde hier nicht erwähnt und auch nicht von Hansi Küpper bei Sky erwähnt, aber weil er auch dem Ball nachgejagt ist vor dem 3:1. Also er hat eigentlich die Szene beeinflusst, ist nachgejagt nach dem Ball, hat dann irgendwie den Ball zu, wie heißt unser neuer Koreaner?
Wang? Der heißt Wang.
Ja, ja zu Wang geschlagen, Wang dann vor dem Torwart, der schießt aber leider nur den Torwart an, der Ball geht ins Aus, wir kriegen eine Ecke und dann eine einstudierte Standardsituation, das muss man ja auch mal loben. Ja, wann haben wir das denn mal gehabt? Ja. Weil das sahst du richtig, Ball auf dem zweiten Pfosten, verlängert auf dem in die Mitte, da steht dann Lasogga und alles hat mit Fiete abbegonnen. Also man muss echt sagen, ich empfand, Fiete war für die beiden wichtigen Tore zum 2:1 und 3:1 echt ganz wichtig. Ganz wichtig. Und deswegen sehe ich das genauso wie unsere Hörer. Ich hoffe wirklich, dass der jetzt auch ein bisschen mehr Spielzeit bekommt.
Ja, klar. Also er muss sich natürlich darüber im Klaren sein, das weiß aber auch, er ist ja schließlich Profi, dass wenn er einen, ich sage mal, direkten Konkurrenten hat, der jedes Spiel trifft. Und ich habe jetzt eben nachgesehen, inzwischen 5 Saisontreffer schon hat, jetzt nach 5 Spielen oder nach 4, wir haben ja nur 4 Spiele, dann weiß er natürlich, dass er sich da ein bisschen anstellen muss, hinten anstellen muss, ganz klar. Also das fordert er ja, oder würde er andererseits ja auch für sich einfordern, dass er spielt, wenn er trifft. Ne? Oder dass er zuerst eingewechselt wird, wie im Falle heute von Lasogga.
Ja, aber es ist ja nicht nur die Konkurrenzkampf mit Lasogga, sondern du siehst ja auch, dass der Trainer manchmal auch eine andere Idee hat, ne? 2 schnelle Außenstürmer zu bringen und dann in der Mitte einen wie Aaron Hunt, der den Ball nochmal halten kann, ihn vielleicht nochmal verteilen kann, der ja nun kein ausgewiesener Stürmer ist. Ne? Also das heißt, er hat nicht nur Lasogga vor sich, sondern er hat manchmal ja auch die taktischen Vorgaben des Trainers, nicht unbedingt jetzt für ihn gerade ideal sind.
Genau, aber ich sagte ja, gerade das würde mich als Spieler zum Beispiel, oder zumindest, würde mich das unglaublich froh machen, wenn ich so einen Trainer habe, der wahnsinnig flexibel ist in seinen taktischen Aufstellungen, in seinen Gedanken. Wenn er ständig nur in einem Konzept steckt, dann bin ich doch viel, viel leichter auszurechnen als Mannschaft. Und klar, heutzutage ist jeder Spieler so ein bisschen auf sich bedacht, ne? Habe ich das schöne Auto, mein Instagram-Account, wie viele Follower hat er? Aber so denkt Fiete Arp ja nicht. Ich glaube, Fiete Arp will Spaß am Fußball haben und den kriegst du vor allen Dingen durch Erfolge, durch Siege. Und wenn man eben siegt und ich sitze auf der Bank und komme eben erst in der 78. Minute rein und habe aber trotzdem noch die Szenen des Spiels, dann passt doch alles.
Ja, genau. Also ich würde sagen, Sascha, gib dir einen Ruck. Schreib bitte, notier bitte, die Szene des Spiels ist die Vorarbeit von Fiete Arp zum 2:1, oder?
Hab ich gemacht, gerne, mache ich gerne. Kommt auf meinen großen Zettel. Ich muss nur noch lernen, deutlicher zu schreiben hier. Also wenn wir unsere große Live-Aufnahme haben, dann muss ich den mal abtippen oder in Schönschrift oder wie auch immer. Mal
gucken. Ja, also, sehr schön. Notiert. Sehr gut. Sehr schön, dass so viele direkt nach dem Schlusspfiff mitgemacht haben. Und ich hoffe, das macht ihr auch am kommenden Dienstagabend. Dann ist natürlich der Hashtag SDS04. aufpassen.
Sehr gut.
0-4, weil es ist ja der vierte Spieltag, der nachgeholt wird. Mhm. Und es könnte, wir beide haben uns jetzt noch überhaupt nicht verabredet, es könnte sein, dass wir den Podcast erst Mittwoch oder Donnerstag aufnehmen. Es könnte aber auch sein, dass wir den sofort nach dem Dienstagsspiel aufnehmen. Das wissen wir beide jetzt noch nicht während der Aufnahme. Nee. Das heißt, ihr geht auf Nummer sicher, wenn ihr wirklich gleich nach dem Spiel uns die Szene des Spiels mitteilt, SDS 04.
Genau. Ne? Und ja, es ist vieles möglich und es ist ja schon eine schöne Tradition geworden. Hier, einige fangen ja schon während des Spiels an, die Szene des Spiels zu twittern. Kann ja manchmal kontraproduktiv sein, aber dass man dann nach Schlusspfiff sofort twittert, das war meine Szene des Spiels, finde ich sehr gut. Aber Hubs, wo du gerade den Hashtag STS04 nochmal ausgerufen hast,
ja.
Wir müssen, wenn wir über Dresden sprechen, auch nochmal über einen anderen Hashtag sprechen, der mir ausnehmend gut gefällt.
Kommen wir damit jetzt schon zum Ausblick auf das nächste Spiel?
Würde ich fast sagen. Ne?
Ja, dann würde ich sagen, gibt es heute keine Lage zum Hamburger Sportverein. Ne? Wir haben jetzt hier den Neuzugang, über den haben wir jetzt eben schon ein bisschen gesprochen. Können wir vielleicht dann in einer der nächsten Folgen ja nochmal intensivieren.
Ja, okay.
Finde ich völlig korrekt. Okay, dann lass uns gleich auf das nächste Spiel gucken, weil ich gehe mal davon aus, dass dieser Hashtag was mit dem nächsten Spiel zu tun hat.
Ja, natürlich. Ne? Hashtag Auswärtsbett ist das große Stichwort. Und das ist eine sehr, sehr, sehr schöne Aktion der Dresdner Fans. Es ist ja so, ich weiß gar nicht mehr, an was für einem Wochentag eigentlich das Spiel Dresden gegen HSV stattfinden sollte. Ich glaube, am Samstag war es.
Mhm, ich glaube auch.
Und ja, oder Sonnabend, wie wir Hamburger ja sagen, Sonnabend. ja, große Unterschiede hier. Ne? So, Spiel ist bekanntermaßen ausgefallen wegen der Demo in Chemnitz. Und es wird jetzt an einem Dienstagabend um 18.30 Uhr wiederholt. Und das bedeutete für viele HSV-Fans, die sich das Spiel vor Ort angucken wollten, können wir nicht machen, denn die Züge fahren nicht mehr. So, und jetzt haben sich die Dresden-Fans da einiges einfallen lassen, haben nämlich auf Twitter unter dem Hashtag Auswärtsbett HSV-Fans Schlafmöglichkeiten angeboten, was ich sehr, sehr hervorragend finde. Was kann ich, wie ich das noch besser sagen? So.
Es ist total geil und es ist auch total wichtig. Und ich finde, jetzt muss ich doch noch mal kurz über die Politik sprechen, aber ich hoffe auch nur 60 Sekunden.
Na klar.
Aber ich finde, es ist auch für uns Nicht-Sachsen so ein geiles Zeichen. Ja, weil Sachsen in den letzten Wochen immer wieder als fremdenfeindlich und so in den Nachrichten stand und Chemnitz, Dresden, ne, da hast du ja auch diese ganzen Pegida-Geschichten, also das ist ja Leipzig, Dresden, also es ist ja dieses ganze, ihr Dresdner müsst uns das jetzt ein bisschen entschuldigen, ne? Wir kommen ja aus dem Norden. Ne?
Ja.
Also das ist ja alles mehr oder weniger so eine Ecke, sage ich jetzt mal. Also pass auf, wie soll ich das jetzt erklären? Ich weiß nicht, letztes Jahr, G20-Gipfel, wie viele Freunde aus Deutschland und auch aus anderen Ländern mir geschrieben haben und so mehr oder weniger Angst hatten, ob wir überhaupt noch aus der Tür gehen können, ne? Weil die Bilder ja so eine Katastrophe sind. Und wenn du dann in der Stadt selber lebst, dann sagst du, hä? Ich will nicht sagen, dass ich vom G20-Gipfel damals nichts mitbekommen habe, das wäre jetzt auch untertrieben, aber mein Gott, das waren ein paar Straßenzüge, ja, und das ist ja nicht die ganze Stadt. Und genauso, oh Gott, jetzt habe ich mich echt verloren, glaube ich.
Also dann hängst du deinem Gedanken noch ein bisschen nach und ich sage inzwischen oder zwischendurch, dass ich eben auch viele Bekannte habe, die da mitten im Mann gewohnt haben und denen ging es auch, und da bin ich ganz ehrlich, auch Tage und Wochen später immer noch nicht gut, weil das natürlich traumatisch ist, was die dort erlebt haben. Also
ja,
das darf man da jetzt auch nicht kleinreden. Ne?
Nein, ich, um Gottes Willen, ich will weder was klein noch groß reden, ich will damit nur sagen, das war ja nicht ganz Hamburg. So.
Nein.
Und natürlich, wenn du diese Demonstration siehst und diese Hetze teilweise und teilweise auch dieses diesen rechten Mob, dann ist das natürlich nicht ganz Chemnitz oder Dresden oder Leipzig oder Sachsen. Es ist natürlich nur ein gewisser Teil. Aber in den Medien, und damit, das ist jetzt auch kein Medienbashing, so funktionieren Medien nun mal. Du musst dich auf ein paar Themen konzentrieren. Wenn man die Medien verfolgt, dann hat man so das Gefühl, oh Gott, da gibt es ja ein mega riesen Problem. Ich will das Problem jetzt auch nicht kleinreden, das wird auch da sein, dieses Problem. Aber es ist halt nur ein Teil von ganz vielen Teilen. Und deswegen finde ich es umso schöner, dass gerade von diesen Dresdner Fans, die ja auch keinen guten Ruf haben, das müssen wir auch mal sagen, ne? Dass gerade diese Dresdner Fans jetzt aufrufen zu diesen Auswärtsbetten, das finde ich super, super geil. Ja. Das finde ich total geil. Und es zeigt halt, es gibt überall immer solche und solche. Genau. Das finde ich super. Ich finde das ganz, ich finde das gut, super. Ja, gut, okay, ich habe meinen Gedanken jetzt ein bisschen sehr verquickt. Kommen wir zurück. Du hast recht. Sehr geiler Hashtag, sehr geile Aktion. Und ich hoffe, wir werden dann Dienstagabend irgendwie auch noch geile Fotos auf Twitter irgendwie sehen, wenn die da irgendwie dann gemeinsam übernachten irgendwie.
Ja.
Das wäre wirklich schön.
Gerne auch, ich wollte sagen, unter dem Hashtag SDS04, nee, das hat damit wieder nichts zu tun, aber nehmt uns da gerne mit rein, wir gucken uns die Fotos da gerne an, ja.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist, ja, ganz toll. Ja, ja, wie gesagt, Dresden, ansonsten sportlich, Dresden hatte ja dreimal am Stück verloren. Hat sich aber jetzt gestern gerade wieder gegen Jahn Regensburg, dann unser übernächster Gegner, berappelt. Also die haben verloren gegen Bielefeld, kann man verstehen. Gute Truppe. Dann haben sie aber im Pokal gegen Rödinghausen verloren, die ja jetzt gegen Bayern spielen. Und dann haben sie gegen Heidenheim verloren. So, drei Niederlagen am Stück. Aber jetzt, wie gesagt, gestern 2-0 gegen Jahn Regensburg gewonnen. Also die Kurve wieder so ein bisschen gekriegt. Und dadurch sind sie jetzt, oh Gott, wie viel sind sie denn jetzt? Im gesicherten Mittelfeld hätte ich beinahe gesprochen. Als ob es nach 5 Spielen gesichertes Mittelfeld gäbe. Neunter sind sie derzeit mit 6 Punkten und damit 3 weniger als wir. Also ganz so weit weg sind sie gar nicht.
Stimmt. Und sie können anscheinend kein Unentschieden, ne?
Ja, das
gewinnen,
stimmt.
Genau. Gewinnen oder verlieren irgendwie.
Ja, genau.
Ja,
das ist ja bei uns auch so. Ja.
Sie haben den Trainer gewechselt, du hast es eben gerade gesagt.
Richtig, ja.
Ne, genau. Ich kenne den nicht, oder? Walpurgis? Den Namen kennt man irgendwie.
Mike Walpurgis.
Den kennt man irgendwie, oder?
Ja, der hatte ja bei Ingolstadt in der ersten Liga trainiert. Ja, genau. Der Erdbeerblonde, wie man so schön sagt. Der rothaarige Trainer, Mike Walpurgis.
Den fand ich unsympathisch damals.
Ja, bei Ingolstadt. Also, ne? Ja, genau. Okay. Ingolstadt. Und der ging dann auch mit Ingolstadt runter und hat dann irgendwie, ich glaube, 3 oder 4 Spiele da noch an der Linie stehen dürfen. Und dann war Ingolstadt letzter und dann haben sie ihn gefeuert. Und dann habe ich ihn auch nicht wieder gesehen. Ich glaube, da hat er auch nichts Neues gehabt. Aber jedenfalls, der ist jetzt da, nachdem, glaube ich, Thorsten Frings abgesagt hatte zwischenzeitlich. Einstand geglückt auf jeden Fall. Und ich hoffe mal, dass das jetzt Anfängerglück war. Und jetzt die ersten Schwierigkeiten kommen gegen uns. Nicht, dass er da jetzt plötzlich eine Serie startet.
Das würden wir beide nicht wollen. Da hast du völlig recht. Ja, was sagt da dein Gefühl?
Ja, Dresden ist für mich sehr schwer einzuschätzen, wie du sagst. Da gibt es Hop oder Top. Und wahrscheinlich ist es auch wirklich so, dass sie es auch genauso auf dem Spielfeld machen. Ne, entweder werfen sie alles gnadenlos nach vorne und gewinnen oder gehen halt unter. Ich kann es schwer abschätzen. Ich sage natürlich, dass der HSV auch auswärts gewinnt und dann ins Auswärtsbett steigt und wir dann die Tabelle dann bereinigt ist und wir dann womöglich, je nachdem wie Köln spielt, oder sag ich mal, einen der ersten beiden Plätze belegen.
Genau.
Gehe ich von aus, so wir gewinnen mit einem knappen Ergebnis, ob nur 0-1 oder 1-2. Also unsere Abwehr ist ja nicht so sattelfest. Nee. Deswegen muss man da vielleicht auch so ein Türchen einplanen. Also lass uns da doch 2-1 gewinnen, sage ich. So.
Okay, darauf können wir uns sofort einigen. Machen wir.
Ja, genau.
Ich habe mich eigentlich echt gefreut, dass gleich Dienstagabend ich mal wieder in den HSV gucken kann. Aber jetzt ist mir aufgefallen vorhin, ich habe nämlich in der Halbzeitpause vom HSV gegen Heidenheim, habe ich mir Tottenham gegen Liverpool angeguckt. Was ist das für ein geiler Fußball? Das sind ja auch zwei Mega-Mannschaften.
Ja.
Und da ist mir erst durch die Werbung, die bei DAZN dann gemacht worden ist, ist mir erst bewusst geworden, es startet ja nächste Woche auch die Champions League.
Ja.
Und Dienstagabend spielt Liverpool gegen Paris Saint-Germain. Oder war es Tottenham gegen Paris Saint-Germain? Einer von den beiden Mannschaften gegen Paris Saint-Germain. Und da habe ich so gedacht, oh, das ist ja ein geiles Spiel, da freue ich mich drauf. Und dann dachte ich, ah nee, da gucke ich ja zweite Liga.
Oh nein, da musst du natürlich Prioritäten setzen. Denk ja, mal drüber nach. Ne?
Nur der HSV. Ich meine, da brauchen wir nicht, da brauche ich gar nicht drüber nachdenken.
Ja, wir machen hier nicht den Liverpool-Podcast. Ne?
Nein, auf gar keinen Fall. Wann ist denn das Spiel eigentlich? 2030 auch, oder was?
Welches? Unser?
Unser?
Na, unser ist um 18.30 Uhr.
Also ist nicht dein Ernst?
Frühen Feierabend machen. Ja,
nein,
ja.
Ist nicht dein Ernst?
Ja, doch.
Das ist ja geil. Für Champions League ist das ja wieder geil.
Genau. Ja, es sei denn, jetzt musst du ja dieser Champions-League-Spielplan, der ist ja auch so auseinandergeflattert.
Ach so.
Da sind ja immer zwei Spiele schon um 18.55 Uhr. Geile Anschlusszeit.
Ist nicht dein Ernst?
Doch, doch. Und ich lasse mich kurz gucken, am Dienstag, ach, das ist aber nur Inter gegen Tottenham und Barcelona gegen Eindhoven, also nur Rumpftruppen. Also wirklich schlimm. Also der Fußballgott meint es nicht gut mit dir, wo du gerade Tottenham erwähnt hast. Ne? Aber Liverpool gegen Paris ist dann 21 Uhr.
Och, ist doch geil. Ja. Das finde ich aber wieder gut.
Ja, also da kannst du zwei Topspiele hintereinander sehen.
Zwei Topspiele der Woche. Erst Dresden, ja. HSV und dann Liverpool gegen Paris.
Ja. Genau. Ne? Ach, ist das schön. Ja, guck mal, so machen Dienstage doch Spaß. Sehr gut. Da,
genau. Dienstag ist der neue Samstag, sage ich dir nur. Sensationell.
Oh, nee. Alles klar. Ich glaube, wir haben aber soweit dann alles besprochen, ne?
Wir haben alles
besprochen. Wolltest du noch irgendwas zu Dresden sagen?
Nö. Nee, mir fällt, das ist ja das Problem, mir fällt ja zu unseren Gegnern selten was ein und in diesem Fall muss ich jetzt mich auch mal schnell outen, habe ich jetzt auf unserem Forum, das man übrigens findet auf nurderhsv-podcast.de, habe ich jetzt noch gar nicht nachgelesen, ob da irgendwas im Thread steht irgendwie zu unserem nächsten Gegner, da haben wir ja auch solche Threads.
Ja.
Ich gucke da jetzt mal ganz schnell nach. Ne?
Ja, also, bitte, mach das.
Unsere Gegner in Liga 2.
Nicht, dass da jetzt steht, Walpurgis schon wieder gefeuert oder so.
Man ja, genau, man weiß das ja immer nicht. Ne? Walpurgis ist neuer Trainer, hat dann einer geschrieben, das war dann in der letzten Woche. Und dann haben wir ja auch noch so einen Thread, der dann sagt, unsere HSV-Saison, das nächste Spiel gegen Dresden. Mhm. Oh, da sind 57 Beiträge, das kann ich natürlich jetzt so schnell nicht lesen.
Aber das ist ein schöner Cliffhanger. Dann sollen sich unsere Hörer doch bitte anmelden im Forum und dann können sie die 57 Beiträge lesen.
Genau, so machen wir es. Ja, sehr Sascha, gefällt. Dann wunderbar. Vielen Dank. Ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende, einen schönen Samstagabend, schönen Sonntag. Und wir hören uns dann wieder entweder Dienstag spätabends oder irgendwann Mittwoch. Wir werden es sehen.
Genau, wenn du sagst, also was war das jetzt in Liverpool-Paris? Also ach, ja, so stimmt. Ein stinkend langweiliges Spiel. Dann
vergiss
können wir natürlich
es. Ja, vergiss es. Du hast recht. Warte mal, wann ist unser Anpfiff? 18:30. Dann ist die zweite Halbzeit 19:30 bis 20:15.
Oh, das wird eng, ne? Ja, da hätten wir theoretisch eine Dreiviertelstunde.
Ja, gut. Ich sag mal, die erste Viertelstunde kannst du checken. Also entweder wir machen das wirklich direkt nach dem Abpfiff, das wäre möglich.
Ja. Ja.
Oder sonst tatsächlich dann erst am Mittwoch.
Ja. Weil am Mittwoch sind die Abendspiele jetzt auch so unattraktive Dinge wie Benfica gegen Bayern. Das will ja nun wirklich kein Mensch
sehen. Ja, ganz ehrlich, Bayern will ich wirklich nicht sehen.
Eben. Ja, das war vollkommen ernst gemeint von mir. Also in der Tendenzaufnahme eher am Mittwoch.
Genau, wir werden sehen. Aber Hashtag SDS04 sehr schnell rein twittern. Dann seid ihr auf der sicheren Seite.
Jo.
Okay, Dankeschön und tschüss aus Hamburg.